und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die in den letzten Stunden, könnte man fast sagen, weil Tage ist das ja fast nicht, obwohl, wenn ihr das hört, vielleicht Tage, die Franchise in eine gewisse Richtung, also die Franchise ein bisschen auf links gedreht hat, würde ich sagen. Wilde Zeiten, verrückte Zeiten, in denen wir leben. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Oh,
hallo.
Ja, und ich muss mich also für alle entschuldigen, wo ich gesagt habe, ja, ich bin doch nicht dabei, weil eigentlich war ich tatsächlich eigentlich heute nicht dabei. Aber die Veranstaltung ging nicht so lange, deswegen bin ich doch mit dabei.
Ich bin auch dabei.
So ungefähr, ja. Und wir haben eine Menge News, über die wir sprechen müssen, die zum Teil nicht nur positiv sind, wenn man sich über mehr als Football unterhält. Und dann reden wir jetzt aber erstmal über das verrückte, verrückte Quarterback-Karussell in einer Offseason, in der Carson Wentz für 2 Third-Round-Picks, wobei einer noch ein Second-Round-Pick getradet werden kann, Baker Mayfield keinen Abnehmer mehr findet aktuell und ein Matt Ryan den Verein für einen Third-Round-Pick verlässt. Wilde Zeiten. Ja, Matt Ryan ist nicht mehr der Quarterback der Atlanta Falcons, sondern für einen Third-Round-Pick, nachdem die Falcons viel verbrannte Erde hinterlassen haben. Ein für mich unwürdiger Abgang ist er bei den Colts gelandet. Die Colts für mich jetzt deutlich besser aufgestellt hat letztes Jahr, weil sie haben nicht mehr Carson Wentz, sondern sie haben Matt Ryan und einen Third, vielleicht sogar Second-Round-Pick. Verrückt. Und ja, Tobi, wilde Zeiten. Was ist da los? Verrückteste Zahl für mich, ich weiß nicht, der Dead Cap, den die Falcons aktuell haben.
Ja, sie hatten sich ja dieses Vertragsmonster mit Matt Ryan durch diverse Restrukturierungen aufgebaut und sie haben den Vertrag ja immer wieder verändert und das Ding hatte sich dann dermaßen aufgeblasen, dass dann halt ein so hohes und so dermaßen hohes Dead Cap entstanden ist. Gut, man musste damit rechnen, dass die Falcons auf Quarterback was tun wollen, nachdem sie da in die Geschichte rund um die Browns und die 4 Franchises über einen anderen Quarterback involviert waren. Matt Ryan war wohl darüber informiert, dass er darüber nicht ganz glücklich gewesen sein wird, dürfte auch zwangsläufig sein, dass er aber den Verein verlässt und nochmal woanders spielt. Das hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht. Und wie du sagst, wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, Indianapolis ist eine Franchise, denen fehlt ein guter Quarterback, um richtig erfolgreich zu sein. Jetzt haben sie einen erfahrenen und sportlich immer noch sehr guten Quarterback. Wo es sie hinführt, ich bin gespannt.
Das sind wir vermutlich alle. Und Micho, ich habe schon gesagt, das Karussell ist ziemlich wild gewesen dieses Jahr. Es haben ja alle, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, auf Rodgers gewartet, dann passierte nichts und dann brach die Hölle über uns hinein, sagt man ja so schön. Deine Einschätzung zu dem ganzen Karussell und ja auch zu dem Trade von Matt Ryan?
Ja, fangen wir mit Matt Ryan an. Matt Ryan ist natürlich nicht mehr der Matty Ice, wie der vor 5 Jahren war, keine Frage. Aber er ist immer noch ein guter Quarterback und in den Umständen, die die Colts ihm bieten, kann er noch funktionieren. Ich glaube, 1-2 Jahre hat er noch im Tank. Generell, Quarterbacks spielen ja auch deutlich länger, wollen auch deutlich länger spielen. Und von daher ist das für die Colts ein klares Upgrade. Und die Colts sehe ich dementsprechend auch als Gewinner in diesem ganzen Quarterback-Karussell. Als Verlierer, muss man ganz klar sagen, sehe ich natürlich zum einen Seattle, aber das war zu erwarten, nur dass Seattle den Rebuild irgendwie nicht so ganz gestaltet. Und vor allen Dingen die Washington Commanders, die irgendwie, die es irgendwie nicht hinbekommen haben. Die haben diesen Panik-Move mit Carson Wentz gemacht. Sie hätten tatsächlich eigentlich auch so Matt Ryan oder Baker Mayfield oder so günstiger haben können, wenn sie nur ein bisschen geduldiger gewesen wären. Tja, haben sie nicht gemacht. Also das sind für mich große Verlierer. Baker Mayfield ist ein ganz großer Verlierer. Einfach die Art und Weise, wie die Browns mit ihm umgegangen sind. Er hat dann ja auch ganz klar als emotionaler Mensch, als der bekannt ist, die Konsequenz auch direkt gezogen. Vor allen Dingen, als die Browns dann zuerst zurückgerudert sind, ja, wie behalten Mayfield doch, da hat er gesagt, nö, für euch nicht mehr. Also, jetzt steht er halt ohne Franchise noch da. Wird halt schwierig. Aber eine ganz große Frage ist für mich, und vielleicht ist die das auch für euch. Ich muss jetzt gerade echt überlegen, damit ich die nicht, schmeiß die immer durcheinander. Es ist Trey Lance, ist der Quarterback der 49ers. Richtig?
Ja.
Ja. Ja, aber es gibt noch einen Justin Fields, der ist bei den Bears, meine ich. Und wie heißt der Backup-Quarterback von Tom Brady? Heißt er nicht auch Trey? Nee. Er war auf jeden Fall auch da, auch irgendwas mit L, meine ich. Ich werfe die immer gerne mal durcheinander von den Namen her. Ja, auf jeden Fall Trey Lance. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Jimmy G nicht mehr getradet wird. Und ich glaube, dass deswegen ein großer Verlierer dieses Quarterbacks-Karussell tatsächlich Trey Lance sein könnte. Und ich wollte Niners, die einen Pick umsonst rausgeworfen haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was glaubt ihr?
Ja, also, dass Jimmy G bei den 49ers bleibt, so viele Optionen oder so viele gute Optionen oder vielleicht auch bessere Optionen haben die 49ers ja jetzt auf dem Markt auch gar nicht mehr. Ich würde aber nicht ausschließen, Seattle, ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit Drew Lock in die Saison gehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die noch was tun und sich vielleicht Baker Mayfield holen werden. Und wie du schon sagst, das, was die Browns da auf dem Rücken von Baker Mayfield abgezogen haben, ist natürlich schwer fragwürdig unter aller Kanone. Da habe ich mir dann aber immer nur gedacht, Baker Mayfield hat sich nach 3 Tagen beschwert, Twitter ist explodiert. Tua macht die ganze Kacke seit 2 Jahren fast mit. Und da sind sie immer alle so dabei und sagen, ja, bla bla. Und bei Baker Mayfield tun sie immer alle so bestürzt. Also wir kennen das ja gut genug, auch als Anhänger unserer Franchise, dass mit Starting Quarterbacks teilweise auch nicht zimperlich umgegangen wird. Ich nehme auch nur mal als Beispiel, um das mal zu sagen, den Namen Josh Rosen in den Mund. Mit dem ging das ja ähnlich.
Ryan Tannehill, den haben wir fast schon mit Schimpf und Schande vom Ruf gejagt. Wie viel haben wir für ihn bekommen? 5 Runden-Pick?
Ja.
Für einen Top-10-Quarterback? Die Titans lachen uns heute noch aus. Aber gut.
Naja, zufrieden sind sie. Also gut, die Titans Germany sind vielleicht zufrieden. Das haben wir ja gehört. Aber man liest so auf Twitter immer quer, dass auch die Titans sich mit Ryan Tannehill jetzt nicht so optimal aufgestellt sehen. Von daher.
Ja gut, es ist ja hauptsächlich der Vertrag, denke ich, der bei Ryan Tannehill jetzt das Thema ist. Ne? Also das sollte man, denke ich, definitiv noch im Kopf behalten, dass der Vertrag nicht unrelevant ist bei einer solchen Sache. Und zum damaligen Zeitpunkt war es okay. Also zum damaligen Zeitpunkt, vielleicht war es ein bisschen wenig, aber er hat ja keine Zukunft mehr in Miami. Ryan Tannehill, er war ja verbraucht, dementsprechend. Aber gut, da haben wir, ich denke, oft genug drüber gesprochen. Und wir müssen jetzt nicht mehr über unseren Ex-Quarterback in dem Maße reden, da ja aktuell andere Sachen dann einfach relevanter sind. Ja, über einen Quarterback, der jetzt frisch getradet wurde, sprechen wir natürlich nicht. Das haben wir letzte Woche kurz angerissen und ich denke, dem Ganzen bieten wir hier keine Bühne in dem Maße. Und ja, wenn da gibt es genug Podcasts, wo dieses Thema diskutiert wurde und diskutiert wird, aber das machen wir an dieser Stelle nicht. Wir gehen rein in die Spieler, die Miami Dolphins geholt haben. Und bevor es groß wurde, nachdem wir die letzte Folge geschlossen haben, habe ich mich quasi schon sehr gefreut, weil auf einmal hieß es, dass die Miami Dolphins einen Fullback gesigned haben, und zwar Alec Ingold, einen alten Wisconsin Badger. Ja, natürlich, was holen die Dolphins sonst als einen weiteren Wisconsin Badger? So muss es sein, und ja, Alec Ingold ist einer der Fullbacks, die ja wirklich hart Fullback spielen, aber der auch ab und zu mal einen Ball fangen kann, aus je nachdem welcher Formation raus. Das funktioniert auch. Ich habe ihn im College gemocht, logischerweise. Fand es damals schade, dass wir ihn nicht geholt haben, weil das auch 2019 zu der Zeit war, wo wir auch viel mit Fullbacks gemacht haben, aber wo wir auch mal den einen oder anderen Fullback uns ins Team geholt haben. Ich dachte, ja, schade. Und egal, jetzt ist er ja da. Tobi, die Vertragsdetails bei Alec Ingold, wie schauen die aus?
2 Jahre, 6,5 Millionen, der gute Alec Ingold, also einer der besser verdienenderen Fullbacks. 2,0 Millionen Jahresgehalt grundlegend im Jahr 1. Dazu 750.000 Signing-Bonus. Im zweiten Jahr steigt es leicht an. Da kriegt er 2,6 Millionen Base. Und wenn das Roster im zweiten Jahr noch schafft, kriegt er auch einen Roster-Bonus obendrauf, sodass der Capit im Jahr 2 bei maximal 3,75 Millionen liegt. Also ist nicht ganz ohne, aber wie Rico schon sagt, es ist auch wirklich einer der Fullbacks, wenn man sie vernünftig und richtig einsetzt, der auch etwas zu leisten imstande ist. Also mir hat der Move tatsächlich sehr gut gefallen. Hatte ja dann, was Football Deutschland angeht, auch einen Nebeneffekt. Ich hatte ja persönlich mit einem deutschen NFL-Spieler für unseren Dolphins Drive geliebäugelt. Der gute Jakob Johnson ist dann als Nachfolger von Alec Ingold zu den Raiders gegangen.
Das ist korrekt. Micho, wie sehr freust du dich, dass die Dolphins wieder einen Fullback haben?
Ich glaube, da braucht man mich nicht groß zu fragen. Ich liebe es, ne? Ich liebe Fullbacks. Ich finde auch Alec Ingold eine verdammt gute Verpflichtung in dem Bereich. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsst ihr mich korrigieren, ist es der zweitbestbezahlte Fullback jetzt?
Das ist korrekt.
Nach Kyle Juszczyk. Von daher, Adrian Franke hat es schön getwittert, so von wegen, falls noch irgendjemand einen Zweifel daran gehabt hat, welches System wir fahren wollen. Bitteschön, da ist es. Outside Zone Running Game mit einem Fullback, der auch fangen kann, der im Receiving ganz okay ist. Generell loaded Backfield, würde ich sagen. Ich finde das eine hervorragende Verpflichtung. Und auch wenn sie etwas teurer war, für den hat man den Cap Space und ja, finde ich gut. Also ich wüsste nicht, was ich daran kritisieren sollte, wenn ich ehrlich bin.
Wunderbar. Nee, wie kann man denn auch einen Move kritisieren, der einen Bachelor beinhaltet? Das ist ja, es macht man ja nicht. Na, es ist klar. Ich meine, nur die besten Spieler kommen daher dementsprechend. Das passt soweit. Und dann haben die Dolphins nicht nur Alec Ingold verpflichtet, sondern tatsächlich einen weiteren Wide Receiver und der einen Running Back. Und der war so ein bisschen, ja, irgendwie halb unter dem Radar, aber dann, ja, war er dann doch da sozusagen. Und die Rede ist natürlich von keinem anderen als Raheem Mostert. Raheem Mostert hat in der letzten Saison jetzt nicht viel gemacht, war die ganze Saison verletzt nach einer Verletzung im ersten Spiel gegen die Detroit Lions und hat bei den 49ers gespielt, also unter Mike McDaniel schon trainiert die letzten Jahre und ja, ein richtiger Speedster, wenn man das so sagen möchte, wenn er denn nach seiner Verletzung wieder den Speed wiederfindet. Tobias, auch hier bitte einmal die Vertragsdetails.
Das ist relativ einfach. Der junge Mann hat nämlich einen Einjahresvertrag bei den Miami Dolphins unterschrieben, der insgesamt 2,125 Millionen wert ist. Davon sind 750.000 Signing-Bonus, 11.000 Roster-Bonus und ein insgesamter Cap-Hit von knapp unter 2 Millionen, 1,936 Millionen. Der große Vorteil daran ist, das Dead Cap liegt bei 1 Million. Man riskiert jetzt also nicht so viel, sollte er nach seiner Verletzung nicht wirklich so hoch wieder auf die Beine kommen, wie man sich das vielleicht erwünscht. Generell, aus meiner Sicht muss man sagen, ein absolut zu erwartender Move. Er war Free Agent. Er hat in seiner Karriere gezeigt, dass er ein sehr guter und auch sehr gut einzusetzender Running Back sein kann, besonders in den Jahren 2019 und 2020 hat er das deutlich unter Beweis gestellt, was er kann, wenn er im richtigen System spielt. Und ich gehe davon aus, dass natürlich die Verbindung zu Mike McDaniel eine Rolle gespielt hat, dass der aber auch ganz genau weiß, wie er die Stärken von Raheem Mostert einsetzen kann. Und smarter Move, relativ günstig für den Preis. Und sollte er wieder an die Leistungen herankommen, die er schon gezeigt hat, natürlich eine absolute Verstärkung.
Ja, Micho, die Dolphins haben jetzt gefühlt 200 Full Running Backs sozusagen, Full und Halfbacks unter Vertrag genommen. Musste Mostert noch sein oder sagst du,
Es war eine Gelegenheit, sagen wir es mal so. Also, ein Raheem Mostert, der fit ist, ist für unser Backfield und für das System, das wir fahren werden, eine absolute Verstärkung. Du könntest rein theoretisch, könntest du mit drei Running Backs hinten stehen. Also du wirst das Big Backfield haben. Vom Run-Typ her ist Raheem Mostert halt anders als Chase Edmonds. Und die werden sich wahrscheinlich abwechseln. Sie werden das Backfield splitten. Also für alle Fantasy-Spieler würde ich nicht unbedingt auf unser Backfield setzen, weil ich glaube, dass die sich Snaps teilen, vorausgesetzt, beide sind fit. Für das Geld und den Vertrag ist es ein Low-Risk-Move. High-Reward-Möglichkeit, also weil Raheem Mostert kann dementsprechend was machen. Wir werden wahrscheinlich auch Miles Gaskin noch halten. Simon Ahmed haben wir ja den Tender, meine ich, gegeben. Ne? Hatten wir ja auch schon mal. Und ich glaube, das war es dann auch für unser Backfield. Das sind 5 Running Backs. Vielleicht wird auch einer dann noch im Camp gehen müssen. Tatsächlich. Also unser Backfield ist loaded und es war eine Gelegenheit, an der man nicht vorbeigehen konnte, finde ich. War ja nun jetzt auch nicht zu teuer.
Ja, das stimmt schon, Tobi.
Ja, Micho, du hast es gerade erwähnt. Ich hatte es mit dem Deadcap von 1 Million von Mostert angedeutet. Wenn wir mal sehen, Savon Ahmed hat überhaupt kein Deadcap. Miles Gaskin hat ein Deadcap von $21,000. Die werden sich im Trainingscamp ordentlich battlen. Die werden die 3 Positionen, so wie du das angedeutet hast, zusammen mit dann eben dem Fullback Ingold. Wir haben ja noch einen Fullback im Kader. Wir haben ja von den Packers noch John Lovett im Kader. Auch der wird seine Möglichkeit haben. Also die Besten werden sich durchsetzen. Die wir nicht halten können, können wir günstig wieder abgeben. Und es bleibt spannend, wer sich da durchsetzt. Aber in der Breite und auch in der Spitze ist das Running Game der Miami Dolphins durch diese Verpflichtung natürlich erheblich verstärkt worden.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich denke, es kann sich jetzt keiner mehr beschweren, dass die Dolphins nichts auf Running Back tun oder ja, da nicht aktiv werden und pipapo und wir müssen noch und hast du nicht gesehen. Ich denke, das kann man jetzt zu den Akten legen, weil die Dolphins haben viel getan und ja, da muss man jetzt einfach schauen, was die Dolphins daraus machen können, beziehungsweise Mike McDaniel. Aber das traue ich ihm zu, dass er dort um diese Spieler was macht.
Rico, unser bester Freund Omar Kelly hat jetzt natürlich ganz schlechte Karten mit seinem Take seit mehreren Jahren, dass wir in der ersten Runde einen Running Back nehmen müssten unbedingt. Das lässt sich ja jetzt nicht mehr so darstellen und lässt sich auch argumentativ nicht mehr erwähnen, selbst wenn wir einen First-Round-Pick hätten.
Ja, also, ja, da bei dem Kollegen ist sowieso einiges aktuell verloren, aber ja, keine Ahnung, schwierig, ich weiß es nicht. Was der momentan an Sachen raus hat, das ist das kannst du vergessen. Also momentan ist schwierig mit Omar, das ist
vielleicht müssten wir mal hier einladen, damit er sich mal rechtfertigen kann.
Um Gottes Willen.
Bitte, das wäre schon ziemlich geil eigentlich, aber
sehr schön.
Schauen wir mal. Gut, damit haben wir die beiden Verpflichtungen, die in der letzten Woche dann noch getätigt wurden, die wir nicht mehr in dem Drive untergekriegt haben, weil wir zeitlich ein bisschen anders unterwegs waren. Dann kommen wir zu einem Spieler, den die Miami Dolphins dann unter Vertrag genommen wurden, weil ja Dolphins Twitter schon wieder ausgerastet ist, weil Collins hatte einen neuen Vertrag unterschrieben bei den Bengals und auch Brown hatte bei den Patriots wieder unterschrieben für 2 Jahre. Und ja, es war alles so scheiße. Und viele dachten schon, jetzt kommt wahrscheinlich ein Ultra-Panik-Move. Aber so viel Panik war da irgendwie gar nicht mit dabei, würde ich so mal sagen. Und zwar haben die Miami Dolphins Left Tackle Terron Armstead unter Vertrag genommen. Der Gute hat bei den New Orleans Saints gespielt, kam 2013 als Third-Round-Pick in die Liga und hat seitdem geliefert. Er hat 20 Sacks in seiner ganzen Karriere zugelassen, in fast 3500 Pass-Blocking-Snaps. Hat er 131 Pressure zugelassen. Das ist das, was manche Dolphins-Spieler nach zwei Saisons auf dem Zettel hatten, so ungefähr. Oder haben, wenn sie diese Snaps gespielt hätten, hätten sie wahrscheinlich noch, ja, wahrscheinlich das Zehnfache fast auf der Uhr gehabt. Also es ist wirklich ein Mann von Qualität. Und Tobias, ich habe gesagt, es war jetzt nicht so der Panik-Move und damit spiele ich natürlich auf den Vertrag an, den Terron Armstead bei uns unterschrieben hat. Magst du uns ein bisschen durch seinen Vertrag führen?
Naja, so genau weiß man das gar nicht, wieso die Verteilung ist. Man weiß nur, dass er einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, der wohl mindestens 75 Millionen Dollar wert ist, wovon 43,4 Millionen knapp garantiert sind. Das kann sich aber insbesondere auch bei regelmäßiger Spielzeit, weil das ist ja so ein bisschen die Achillesferse im wahrsten Sinne des Wortes, die Armstead hat. Er hat Probleme in der Saison alle 17 Spiele zu machen. Und wenn er das schafft, kann er bis, 87,25 Millionen maximal durch mehrere Incentives verdienen. Und dann wäre er bei den knapp 21, 22 Millionen, die auch Spotrac vorher für ihn predicted hat. Aber vom reinen Grundgehalt her, von dem, was so bekannt ist, liegt er bei 15 Millionen Dollar im Jahr und das ist ein absoluter smarter Move. Ich meine, klar, er war auch anderthalb Tage da, hat wahrscheinlich die Rutsche im Trainingscenter 35 Mal benutzt und 7 Stunden lang da über seinen Vertrag gesprochen, aber was will man sagen? Es ist der beste Offensive Tackle, der verfügbar war. Es ist, wie du schon sagst, Rico, ein Tier von einem Spieler auf dem Platz. Bei den Saints wurde er dann auch gebührend verabschiedet und er scheint auch off-field und im Locker-Room ein absoluter Leader zu sein. Ich habe jetzt in den letzten Tagen gelesen, er ist nebenbei auch noch Rapper, das heißt unser House-Rapper aus Miami, Solo D, hat wahrscheinlich auch noch seinen Spaß mit ihm. Und das habe ich dann aber auch im Vorfeld schon gewusst, Frank Smith, unser Offensive Coordinator, war in den Jahren 2013 und 2014, die ersten beiden Jahre von Terron Armstead in der Liga, Assistant O-Line Coach bei den New Orleans Saints. Es gab da also eine Verbindung. Von daher, ich war relativ positiv gestimmt, dass er kommen würde. Und zu dem Zeitpunkt, vor knapp 24, 25 Stunden, war ich, zwei Tage, eher vor knapp 40 Stunden, war ich noch ein seliger Dolphins-Fan. Der Move okay. Ist richtig stark.
Ja doch, also das würde ich doch aussagen. Also der Move für Terron Armstead zu gehen, trotz dieser Verletzungshistorie, aber genau da auch anzusetzen. Aber Tobias, korrigiere mich, das ist ja trotzdem maximal ein 5 Jahre 87 Millionen. Das ist ja trotzdem maximal das Jahresgehalt von 17,5 Millionen und nicht 21.
Ja, richtig. Da hast du allerdings recht.
Gut, ich dachte, ich hätte in Mathe schon nicht aufgepasst.
Aber, ich passe sowieso nicht auf. Also er ist relativ günstig in dem Vergleich. Man muss jetzt natürlich gucken, ich rechne damit, dass das erste Jahr oder wahrscheinlich das erste Jahr relativ in Anführungszeichen günstig wird für Miami und dass das dann mit steigendem Cap-Space in der Liga allgemein auch sein Gehalt nach und nach ansteigt und dass man wahrscheinlich da wird man sich mit den Details wahrscheinlich noch ein bisschen auseinandersetzen, nach 3 oder 4 Jahren relativ günstig bei rauskommt, wenn er sich denn verletzen sollte oder wenn er die Leistung nicht zeigen sollte. Wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, wovon man, wie du schon seine Karriere auch etwas transparent gestaltet hast, nicht ausgehen sollte, dass der in Miami völlig da niederfällt.
Ja, also ich bin tatsächlich gespannt, weil er hat tatsächlich 2019 und 2020 relativ viel gespielt. Ich glaube, er hat in der einen Saison ein Spiel, in der anderen Saison war er wegen Covid 2 Wochen raus und den Rest hat er gespielt. Letztes Jahr war er dann wieder länger raus oder für ein paar Spiele mehr. Deswegen muss man mal sehen, was da ist, aber ich bin da positiv gestimmt. Und es ist ja, natürlich haben die Dolphins jetzt ihre linke Seite mal eben kernsaniert mit Connor Williams und mit Terran Armstead. Micho, wie hast du diese News aufgenommen und was sagst du zu der Verpflichtung? Wie wirkt sich sie auf die Miami Dolphins aus?
Ja, bringt die O-Line direkt auf ein anderes Level. Natürlich haben wir in der O-Line immer noch Löcher, alles gut, aber Terran Armstead war einer der, jetzt muss ich gerade überlegen, Tarik, ne? Ich kann mir den Vornamen nie merken. Tarik Armstead. Taron. Oh, ich denke immer, Taron. Ich spreche das falsch.
Eric Armstead ist der von den 49ers.
Ja, ja, eben. Und ich denke immer von wegen, wenn ich Taron sage, ach nee. Egal. Also, Taron Armstead bringt die O-Line auf ein anderes Level, vollkommen klar. Ich finde allerdings eine Sache sehr faszinierend. Das hat eben auch mit Collins zu tun, der ja zu den Bengals gegangen sind. Es waren eigentlich ganz andere Zahlen prognostiziert. Jetzt können wir natürlich anfangen zu jubeln und sagen, ja, hier, Greer hat super verhandelt und alles toll. Ich glaube, das ist eine andere Konsequenz. Der Cap ist gestiegen. Was war die Konsequenz? Zuallererst mal wurden Quarterbacks, die schon Watson, Aaron Rodgers und so weiter, mit Rekordverträgen ausgestattet. Und als nächstes kam die Receiver, namentlich Devante Adams und noch ein anderer hügeliger Receiver, wurden mit Rekordverträgen ausgestattet. Und irgendwo muss das Geld ja auf der anderen Seite an Positionen dann wiederum eingespart werden. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich jetzt von den O-Linern wieder zurück an die Receiver gegangen ist. Und dass deswegen tatsächlich generell die O-Liner weniger Geld bekommen haben, als man vor der Offseason dachte. Wenn man so generell durchguckt, sind die Verträge von den O-Linern allesamt nicht so hoch, wie man eigentlich gedacht hat. Nichtsdestotrotz, bis auf die Verletzungshistorie, finde ich, ist das ein guter Move. Ich bin auch mit dem Vertrag natürlich einverstanden und kann nur sagen von wegen, okay, wir haben die linke Seite, die steht tatsächlich, ein bisschen was müssen wir in der O-Line immer noch tun, meiner Meinung nach, aber das ist eine O-Line, auf der man definitiv aufbauen kann. Tobi?
Ich finde, wenn du das ansprichst, dass die, wie die Preisgestaltung war, wir haben ja die erste Welle der Signings abgewartet. Und ich denke, wenn wir Terran Armstead in dieser ersten Welle schon gesigned hätten, hätten wir auch mehr bezahlt. Wir haben halt darauf gesetzt, dass Terran Armstead zu uns will und haben so sich den Markt ein bisschen beruhigen lassen in dem Sinne. Also ich glaube, wenn wir, wie gesagt, wenn wir ihn 4, 5 Tage vorher verpflichtet hätten, hätten wir mehr bezahlt. So haben wir dann haben das Greer und Shaw ganz gut gemacht und haben sich nur um ihn bemüht, sind dann ja auch relativ zeitig aus dem Poker den Right Tackle der Bengals, den neuen von den Cowboys ausgestiegen.
Lael Collins.
Genau, richtig. Sind da ausgestiegen und haben uns die haben sich dann nur auf Terran Armstead fokussiert und haben den umworben bis zum geht nicht mehr. Ihm wahrscheinlich Honigs ums Maul geschmiert bis zum geht nicht mehr. Die Verbindung mit Frank Smith war da und wahrscheinlich wird er auch das Konzept erklärt bekommen haben. Das hat ihm gefallen und es kann sein, dass er deswegen auf ein bisschen mehr Geld verzichtet hat. Es wurde ja auch kolportiert, dass er bessere Angebote gehabt hätte, rein finanziell gesehen.
Ja, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, Er hatte sich vorher noch nicht entschieden. Er hatte ja überlegt, bei den Saints zu bleiben, je nachdem, was die Sean Watson macht. Und auch Collins hat ja weniger Geld bekommen, als man vorher kolportiert hatte, als man vorher gesagt hatte. Also von daher glaube ich, dass der Markt für Tackles generell ein bisschen günstiger war, als man das vor der Offseason dachte. Was uns natürlich, beziehungsweise der Markt für O-Liner, was uns natürlich letztendlich zugute kam. Ja, und das soll jetzt nicht als Kritik verstanden werden an den Dolphins oder sowas, so nach dem Motto, ja, ihr konntet ja eh nicht anders. Ich glaube nur, dass es jetzt halt nicht nur unser Front Office war, sondern dass da auch noch halt eben das noch mit einer Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, ich bin zu den Konditionen bin ich mit der Verpflichtung vollkommen zufrieden. Kann man nicht anders sagen.
Korrekt. Wenn wir jetzt schon bei der O-Line sind, dann haben die Dolphins hier auch einen anderen Move gemacht. Ich möchte über zwei Sachen sprechen. Zum einen ist Jesse Davis nicht mehr Teil der Miami Dolphins. Und ja, das ist in dem Sinne gut, weil die Dolphins eine Menge Cap-Space sparen und Jesse Davis einfach das Geld für die Leistung, die er gebracht hat, einfach nicht wert ist. Auf der Position. Das ist einfach so. Das muss man so neutral sagen. Und das ist auch im Prinzip alles, was man dann dazu sagen muss. Das, was, und das muss ich jetzt auch nochmal loswerden, das, was ein Jesse Davis letzte Saison an Hass und Häme im Internet erfahren, oder was über ihn geschrieben wurde, das war ja absolut absurd. Das war ja Niedertracht noch und nöcher, was da zum Teil losgetreten wurde gegen Jesse Davis, wo ich denke, Leute, wo benehmt euch bitte mal. Also ich meine, ich bin ja auch einer, der manchmal eine flotte Zunge hat und dann mal ein bisschen zu viel sagt, anstatt ein bisschen weniger, was manchmal vielleicht vernünftig wäre. Aber Leute, das ist ein ganz normaler Mensch, der einen der Traumjobs der NFL hat, ja, der bei den Dolphins seit 2017 war, für die Dolphins über 4.700 Snaps gespielt hat, der in 350 Pass-Blocking-Snaps weniger gespielt hat als Terron Armstead, hat 22 Sacks zugelassen, 187 Pressure. Und die letzte Saison war einfach schlecht. Die letzte Saison war seine mit Abstand schlechteste Saison bei den Dolphins. Und ja, vielleicht ist seine Karriere jetzt aber vorbei, weil er einfach nicht mehr die Leistung bringen kann. Ja, aber dass manche da irgendwie kopfgeldmäßig was aussetzen oder irgendwelche anderen Sachen sagen oder warum ist er noch auf dem Roster? Es hat uns doch nicht geschadet, dass er noch weiter auf dem Roster war. Wen hätten wir denn hinstellen sollen? Niemanden? Und jetzt wird es Leute geben, die sagen, oh, niemand ist immerhin besser als er. Nein, Leute. Ich habe kein Problem damit, wenn da mal ein Spruch kommt und auch hier haben wir auch immer mal wieder die No-Line und solche Sachen gemacht, ja, gar keine Frage. Aber sich einen Menschen so rauszupicken und da wirklich jede Woche oder auch nach der Saison, jeden Tag, jeden Tag ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, da drauf rumzuhacken, boah, ich fand's maximal zu viel. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden, weil jetzt nochmal die Zeit dafür da ist. Und Leute, atmet durch, wenn ihr sowas habt. Beschäftigt euch damit nicht. Anstatt sowas zu schreiben, schreibt einfach gar nichts. Ja, das mache ich inzwischen auch. Ich schreibe zwar noch viel, aber ich lösche so viele Tweets von mir, das glaubt ihr mir gar nicht, weil ich selber merke, Leute, macht euch nicht über irgendwas was lustig oder so. Das bringt euch im Endeffekt nicht weiter. Ja, und gerade über so, oder solche Sachen zu tun, wie ja, hier, bla bla bla, einfach beschäftigt euch mit was anderem. Beschäftigt euch mit was Positivem, macht eine Runde Sport, schreibt einen schönen Artikel über sonst was oder, ja, keine Ahnung, kauft eurer Mutter ein paar Blumen oder sonst was oder eurer Frau oder sonst wem. Das ist besser investierte Zeit, als dummen Shit über irgendwelche Menschen zu verbreiten. Das wollte ich nur dazu mal gesagt haben. Ich weiß nicht, Tobi, Micho, möchte noch einer von euch was über die Entlassung von Jesse Davis sagen?
Grundsätzlich gerne. Also, du hast es schon angesprochen, Jesse Davis hatte letzte Saison seine schlechte Saison, aber es gibt ja einen Grund, warum ihn verlängert haben. Und es gab eine Zeit, wo er tatsächlich der beste Spieler unserer Line war und der einzige Spieler, der irgendwo konstant war. Jesse Davis ist mit Sicherheit keiner gewesen, der einer Line den Halt geben konnte oder sowas. Aber ich erinnere mich an Zeiten, wo er als unsere Line nicht ganz so schlecht war, hier auch zu diesem Zeitpunkt, als Dante Fowler und sowas dabei war, wo er dann auch die dementsprechende Leistung mitgebracht hat. Und er hat für die Dolphins die Knochen hingehalten. Ja, er hat eine grottenschlechte Saison gehabt. Ich finde auch, er ist jetzt zu Recht letzten Endes gecuttet worden. Aber das war's auch. Also ich bin ja nicht so viel auf den sozialen Medien mehr unterwegs wie früher mal. Ich habe mich da ja wirklich deutlich von distanziert, auch von Twitter und so. Deswegen bekomme ich das gar nicht so mit, wie du das gesagt hast, Rico. Aber so wie du es gesagt hast, hört sich das schon sehr dramatisch an. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich von den sozialen Medien immer weiter löse. Weil nochmal, wer besser als Jesse Davis spielt, der hebe bitte den Finger. Und ich glaube, das wird keiner unserer Hörer sein.
Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Obwohl, naja, gut, ich denke natürlich, dass die Dolphins-Spieler das hören. Und jetzt könnte natürlich Terron Armstead seinen Arm heben. Ja. Das dazu. Tobi, vielleicht noch mal kurz die Zahlen zum Abrunden, dann haben wir das Thema durch.
Ja, wir hatten ihn ja vor ein paar Tagen mehr oder weniger eine Verlängerung angeboten. Wir sparen jetzt 3,61 Millionen Cap Space, nehmen 1 Million an Dead Cap mit und Jesse Davis mit 30 Jahren ist so flexibel einsetzbar. Also er wird irgendwo in der Liga sicherlich unterkommen. Er ist ein solider Spieler. Er war nie der High-End-Tackle, da sind wir uns alle einig. Aber er konnte dir halt konstant eine relativ solide Leistung auf mehreren Positionen bringen. Und wie ihr schon gesagt habt, das letzte Jahr war einfach auch nicht seins. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Uns war klar, dass wir die O-Line massiv adressieren und wenn wir da Spieler holen, müssen wir auf der anderen Seite auch Spieler gehen lassen. Dass es dann Jesse Davis treffen würde, war schon aus finanzieller Perspektive her relativ absehbar.
Korrekt, das war ja das Spielchen, dass wir einfach noch keinen Tackle oder keinen O-Liner da gesigned hatten und dementsprechend es auch keinen Bedarf gab, irgendwen rauszuschmeißen, weil nachher stehst du ohne Spieler da und ohne Spieler kannst du auch nicht spielen. Dementsprechend, gut, Haken hinter. Dann lasst uns jetzt doch gerade bei den Entlassungen bleiben. Und zwar, Allen Hurns ist auch nicht mehr Teil der Miami Dolphins wegen einem Failed Physical, also einer gefailten medizinischen Untersuchung. Was ist denn gerade los hier? Das dazu, Tobi, da vielleicht auch nochmal die Zahlen.
Wir sparen da 2,575 Millionen an Kapital, weil er kein Dead Cap mitbringt. Das ist halt das Geld, was die Dolphins durch diese Entlassung einsparen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, er hat eine Saison wegen Covid das Opt-out gewählt, hat eine Saison wegen Verletzung nicht gespielt. Das letzte Spiel für die Miami Dolphins hat er, meine ich, vor zwei, drei Viertel Jahren gemacht. Und auch hier, wir haben in der Wide Receiver Position uns verstärkt. Da kam uns jetzt wahrscheinlich auch seine anscheinend angeschlagene Gesundheit ganz gut zu Pass. Dass Allen Hurns nicht mehr Teil der Miami Dolphins werden würde, war ja auch relativ klar. Von daher, jetzt, wo man für eventuell weitere Moves noch den Capspace braucht, schafft man jetzt halt sowohl als bei der Anzahl der Spieler als auch bei den Verträgen nochmal wieder ein bisschen Platz. Und da war Allen Hurns einer der ersten auf der Liste, auf den man kommen musste.
Ja, yep. Und dann, Micho, weiß nicht, hast du da Freudensprünge gemacht, als du davon hörtest?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es für verrückt gehalten, wenn wir es nicht getan hätten. Vor allem, weil Allen Hurns, als er gespielt hat, meiner Meinung nach auch nicht die entsprechende Leistung gebracht hat. Also von daher, ganz ehrlich, da tut mir Jesse Davis mehr leid. Bin ich ehrlich.
Ja, das kann man, denke ich, so unterschreiben. weil Jesse Davis auch sehr, sehr viel für die Dolphins im Prinzip gespielt und dementsprechend getan hat. Und fast 5000 Snaps für den O-Liner sind natürlich auch hart. Gut, damit kommen wir wohl zum Elefanten in the Room, zum Elephant in the Room. Wow, jetzt mische ich hier alles durch. Und ja, gestern, es wurde auf einmal wild. Dadurch, dass wir, also wir haben ja Donnerstag heute und Tobi konnte am Mittwoch nicht, dementsprechend war ich dann beim Sport. Es war so, es ist so vor meiner CrossFit-Stunde passiert. Und ich so, Leute, ey, jetzt gehe ich zum Sport, danach explodiert doch mein Handy. Ich hatte x Nachrichten und hier und was ist jetzt und aber was überhaupt passiert? Ich meine, gut, alle, die ja diesen Podcast hören, werden es vermutlich schon wissen. Und zwar haben die Miami Dolphins für den Chiefs, ehemaligen Chiefs Wide Receiver und sechsmaligen Pro Bowler Tyreek Hill getradet. Die Dolphins bekommen Tyreek Hill. Die Kansas City Chiefs bekommen den 2022er First-Round-Pick Nummer 29, den wir von den 49ers bekommen haben. Den Second-Round-Pick an Nummer 50 und einen Viertrunden-Pick dieses Jahr. Zudem bekommen sie einen Viert- und Sechstrunden-Pick aus dem nächsten Jahr von uns. Also ein Gesamtpaket von 5 Picks für Tyreek Hill. Ich denke, die Viertrunden- und Sechstrunden-Picks sind jetzt natürlich im Wert nicht so exorbitant, aber ein First- und ein Second-Round-Pick. Wie zu hören war, waren die Dolphins nicht alleine im Rennen, sondern die Jets und die Dolphins kamen so aus dem Hintergrund sozusagen und haben auf einmal doch mitgeboten. Und ja, das Angebot der Jets, wenn ich das so weiß, Tobi, da kannst du gleich vielleicht nochmal mehr sagen, aber das Angebot der Jets war, was den Pick Wert betrifft, definitiv auf einem gleichen Niveau. So dass es nachher wirklich die Chiefs haben gesagt, entscheide dich für oder die, also für die Jets oder für die Dolphins. Und Tyreek Hill hat sich für ja die Miami Dolphins entschieden. Ein weiterer Drew Rosenhaus-Agent, der den Weg nach Miami findet. Und jetzt können wir das natürlich abfeiern. Ich weiß nicht, Micho, hast du vorher noch was zu sagen?
Ja, ich finde die Geschichte eigentlich ganz witzig. Du hast es irgendwie so über Twitter mitbekommen, ich natürlich nicht. Ich habe es mitbekommen, als du es über Facebook geschrieben hast. Und zwar, ich zitiere, es sieht so aus, als würde Hill ein Dolphin werden, bekam ich als Nachricht. Und meine allererste Reaktion war, was? Was wollen wir mit Taysom Hill? Das war echt meine allererste Reaktion und ich habe mich dann erstmal hingesetzt, habe Twitter aufgemacht und erstmal nachgeguckt, wovon du eigentlich redest. Weil damit hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet, wirklich gar nicht gerechnet. Warum, kann ich vielleicht gleich auch nochmal sagen. Aber tatsächlich an der Stelle, und ich finde es halt relativ lustig, dass man, weil, wie gesagt, Taysom Hill, hä? Gut, ich habe dann gedacht von wegen, okay, brauchen wir einen neuen Tight End oder worum geht's? Aber ja, das war so meine erste Reaktion und Berührung mit dem Thema.
Ja, das, okay, das ist natürlich schon verdammt witzig. Also, okay, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wow. Wow. Ja, das wäre auch wild geworden. Dann wäre richtig, wow, dann wäre richtig Spaß drin gewesen in dem Ding. Dann hätten wir einen 3-Quarterback-Split spielen können. Weil, ja, es gibt ja schon wieder etliche Witze auf Social Media über die Situation auf Quarterback. Aber gut. Darüber können wir vielleicht im späteren Verlauf noch sprechen. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, ja, Tyreek Hill, und jetzt könnte man natürlich vor Freude irgendwie, war geil und toll, aber immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir haben hier lange und ausführlich über Deshaun Watson gesprochen. Und wir werden das nicht mehr tun, also über Watson sprechen. Man muss natürlich, kann nicht sagen, wir können nicht hier Tage und Wochen lang immer wieder über Watson sprechen und uns dagegen aussprechen und dann eine Verpflichtung von Tyreek Hill einfach so abfeiern. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Auch Tyreek Hill ist einer dieser Spieler, die eine Vergangenheit haben, die man wissen muss. Bin ich zumindest der Meinung, man kann ein Sportler oder Sportlerinnen auch, man kann prominente Leute, die im öffentlichen Leben stehen, die haben auch immer eine gewisse Vorbildfunktion. Auch wenn man das vielleicht manchmal nicht wahrhaben möchte, aber es ist einfach so. Sobald ich vor andere Menschen trete, habe ich eine gewisse Vorbildfunktion und gerade Leute, die diese Reichweite wie NFL-Spieler, Fußballspieler, aber auch ja, Schauspieler, Musiker und so weiter und so fort, wenn ich so eine Reichweite habe, dann bin ich an höheren gesellschaftlichen Normen, werde ich da gemessen. Und wir reden hier nicht über hohe gesellschaftliche Normen, sondern über Basics des Lebens, Dinge, die man nicht tut. Und zwar hat Tyreek Hill 2014, als er 20 war, war er bei Oklahoma State Running Back und Wide Receiver damals ja, im College diese Doppelposition sozusagen ausgefüllt. Und es kam zu einem Streit zwischen seiner damaligen Freundin und ihm, also Crystal Espinal, das war seine damalige Freundin, die in der 8. Woche schwanger war. Und ja, dieser Streit führte nachher zu Handgreiflichkeiten, in denen Tyreek Hill seiner damaligen Freundin ins Gesicht, in den Magen, also in den Bauch geschlagen hat. Sie war schwanger und sie gewürgt hat. Ja, das Ganze wurde angezeigt. Tyreek Hill hat die Nacht im Gefängnis verbracht und wurde später angezeigt. Und wurde halt von Oklahoma State entlassen, hat dann später bei West Alabama weitergespielt und 2016 wurde er dann in der 5. Runde von den Chiefs gedraftet. Ja, die ganze Geschichte ist dann halt vor Gericht gelandet, wo er sich auch für schuldig erklärt hat und dann auf Bewährung, wenn ich das jetzt richtig weiß, auf Bewährung freigelassen wurde. Und diese Bewährung ist natürlich irgendwann ausgelaufen. Ja, das sollte man wissen. Und meiner Meinung nach war diese Strafe, also eine Bewährungsstrafe dafür, dass man seine schwangere Freundin schlägt, wirkt, das ist schon arg wenig. Und das sollte man definitiv gesagt haben. Wir müssen darüber reden und wir müssen auch in diesem Maße einfach aufklären. Das kann man nicht so hinnehmen. Und deswegen macht es das für viele. Ich meine, viele haben gestern auch Tweets von mir vermutlich gelesen, wo ich immer darauf hingewiesen habe, dass Tyreek Hill eben auch ein Frauenschläger ist. Und das steckt hinter dieser ganzen Geschichte. Und wir können auf der einen Seite nicht Deshaun Watson kritisieren oder mehr und auf der anderen Seite Tyreek Hill abfeiern. Das funktioniert leider nicht so einfach. Ja, man kann nicht auf einem Auge blind sein. Klar, man muss jetzt hier natürlich auch in der Schwere unterscheiden, weil natürlich massenhafter Sexual Assault gegenüber Frauen in 22 Fällen, Dunkelziffer vermutlich vielleicht sogar größer, ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Aber es sind beide Sachen, die absolut nicht gehen. Und ja, das macht das Ganze natürlich ein wenig. Ja, eigentlich das Ganze ziemlich madig. Das möchte ich so sagen. Und deswegen, wir gehen natürlich gleich auf das Sportliche und so weiter ein. Aber ich denke, es ist wichtig, zuallererst genau darüber zu sprechen. Und eben nicht über den Spieler Tyreek Hill. Tobias, du darfst gerne auch da was zu sagen.
Ja, ich hatte, Michos erste Reaktion ist ja bekannt. Meine erste Reaktion war, was für eine Scheiße machen die Dolphins? Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Du bist erleichtert darüber, dass sie den Quatsch mit dem Watson-Trade lassen. Du freust dich gerade extrem darüber, dass sie mit Teron Armstead so ein gutes Signing gemacht haben. Und dann holen sie Tyreek Hill. Sportlich, klar, sprechen wir gleich drüber, muss man nicht drüber reden. Aber seine Vita, da ist ja nicht nur das Ding mit seiner Freundin jetzt Frau, sondern diese ganze Nummer, die dann da 2019 mit seinem Kind passiert ist. Da bin ich als Familienvater, als mit Kindern arbeitender Sozialarbeiter natürlich nochmal ein bisschen sensibler und hellhöriger. Und klar, sie konnten ihm und sie konnten seiner jetzigen Frau nicht nachweisen, dass wer dem damals dreijährigen Sohn den Arm gebrochen hat, wie das war. Aber klar, irgendwo muss es ja herkommen. Und ich habe moralisch und auch von der Einstellung her gesehen, extreme Probleme damit, mich darüber zu freuen, dass Spieler, Typen wie Tyreek Hill, die, klar, man sollte jedem Menschen eine zweite Chance geben, aber wenn man dann auf diese zweite Chance von 2014 dann noch sieht, dass da im familiären Umfeld nicht alles richtig sein kann, weil, wie man ja auch gelesen hat, da die das Jugendamt oder das Amt in Amerika die Familie überwacht und da eben ein Auge drauf hat. Das passiert ja nicht, wenn da alles in Ordnung ist. Das, wie gesagt, das weiß ich jetzt aus meiner beruflichen Perspektive. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ist seit gestern Nachmittag, seitdem ich es mitgekriegt habe, bis heute, und es wird auch noch sehr lange dauern, ich habe mit der Personalie extreme Bauchschmerzen. Gerade ihr und auch vielleicht viele unserer Zuhörer wissen, wie wenig von seiner Spielweise oder vom Charakter her ich Odell Beckham Jr. mag. Aber ich hätte den 1000-mal lieber bei den Miami Dolphins gesehen als Tyreek Hill. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da mit diesem Move massive Probleme. Und wie du sagst, ist madig. Es macht mir keinen Spaß und ich habe die Befürchtung, dass ich, wenn das sportlich erfolgreich sein würde, den Spaß daran verlieren werde, Spiele der Miami Dolphins zu sehen, weil ich einen Spieler der Kategorie Tyreek Hill nicht unterstützen möchte und auch nicht supporten will. Und wenn ich dann sehe, dass meine Franchise, in Anführungszeichen, an der mein Herz hängt und an das ich mein Hobby gekoppelt habe, den solche Typen mit Kohle zuschüttet bis zum geht nicht mehr, dann habe ich da massive Probleme mit. Und man hört es mir an, das ist gerade bei mir jetzt sehr emotional, die ganze Geschichte, und ich find's einfach nur zum Kotzen.
Ja, danke dafür, Micho. Gerne auch deine Einschätzung zu dem Thema.
Ja, also ihr habt schon relativ viel von dem gesagt. Relativ viel, ich kann nicht alles ganz unterschreiben. Aber vieles davon kann ich unterschreiben. Und egal wie es ist, also Tyreek Hill ist ein Frauenschläger. Und das kann ich nicht gutheißen. Das ist gar keine Frage. Zwei Aspekte möchte ich jetzt mal ihm ja zu seinen Gunsten sprechen lassen. Wobei ich allerdings vorsichtig sein möchte, denn ich möchte nicht, dass es heißt, ich würde in der Beziehung Tyreek Hill unterstützen. Aber wir haben ihn nun mal nicht hier. Wir haben alle unsere Meinung. Wir sind alle drei moralisch davon schon ziemlich angefasst. Und ich finde, es ist zumindest so, dass man vielleicht mal versuchen sollte, auch die andere Seite zu beleuchten, ohne dass ich da wirklich hundertprozentig hinterstehe. Aber das Erste, das hast du gesagt, Rico, im Vorgespräch, Tyreek Hill hat seine Strafe bekommen. Das hast du auch gerade eben schon gesagt. Man kann darüber diskutieren, ob die Strafe gerechtfertigt war oder ob sie zu hoch oder zu niedrig war, mit Sicherheit. Aber er hat eine Strafe bekommen. Es ist also nicht so, dass er nicht verurteilt wurde. Und es gibt nun mal kein Lebenslang. Man kann darüber diskutieren, ob es dafür Lebenslang geben sollte, aber das ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu diskutieren. Er hat eine Strafe bekommen. Er hat die Strafe quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, abgesessen. Und dementsprechend könnte man sagen, okay, die alte Geschichte muss man vergessen, er hat sich verändert. Jetzt kommt diese Geschichte mit 2019 hinzu und mit der habe ich anderweitig echte Bauchschmerzen. Denn natürlich, man konnte niemandem wirklich was hundertprozentig nachweisen. Man konnte niemals hundertprozentig was sagen. Das ist kein Freispruch. Aber wenn man sich die damaligen Gesprächsprotokolle und so weiter anhört, sah es sehr stark danach aus, dass die Mutter seines Kindes doch gerade bei so Telefongesprächen, die aufgenommen würde, versucht hat, ihn da irgendwo quasi ihm was anzuhängen. Das halte ich für durchaus möglich. Ich halte es nicht für für unwahrscheinlich, dass Tyreek da irgendwas gemacht hat. Das ist nicht die Frage. Aber ich halte es dafür relativ unglaubwürdig. Und wenn man dann sagen muss, man hat eine Zeugenaussage oder eine Geschichte, die sehr, sehr unglaubwürdig ist, oder wie im Fall des Sean Watson, auf den ich jetzt leider nochmal eingehen muss, über 20 Anklagen von Frauen, dann habe ich bei den über 20 Anklagen Schwierigkeiten mit der Aussage im Zweifel für den Angeklagten. Bei einer zweifelhaften Aussage könnte ich immer noch zugutehalten, okay, im Zweifel für den Angeklagten. Das Letzte, und das muss ich ganz persönlich sagen, und da muss ich Tobi leider aufs Härteste widersprechen, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, wenn das Jugendamt irgendwo was überwacht, ist es in der Regel dann, wenn es nicht nötig ist. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich nicht mal ansatzweise Beweis, sondern fast schon eher ein Beweis für eine Unschuld, so wie ich das Jugendamt und so weiter kennengelernt habe. Von daher sehe ich das nicht als Argument. Aber ich finde, da muss man zumindest noch differenzieren, ob man jetzt Tyreek Hill, also wie man Tyreek Hill bewertet. Aber, und das sage ich auch ganz klar, rein aus einer moralischen Ebene dürfen wir uns da nicht aufs hohe Ross stellen. Das fällt uns als Fans, glaube ich, relativ schwer, uns da auf so darauf zu verzichten. Und auch ich weiß nicht, wie ich dann dementsprechend reagieren werde, weil das wirklich Personalien sind, wo auch ich starke Bauchschmerzen bei habe. Ja. Und das muss man bei, glaube ich, bei allem, was wir später noch sportlich sagen werden, müssen wir das im Hinterkopf halten. Und ich habe oft genug gesagt, auch bei Antonio Brown oder sowas, ich werde nicht aufgeben, das immer wieder anzusprechen. Und dann darf ich auch nicht aufgeben, das immer wieder anzusprechen, wenn es sich um Spieler meiner Franchise handelt.
Genau. Richtig. Ja, ich denke, diese Jugendamt-Geschichte, diese Diskussion lassen wir einfach mal jetzt außen vor. Ich denke, es gibt ja einige Leute, die positive als auch negative Erfahrungen mit dem Jugendamt in, ich sag mal, administrativer Arbeit gemacht haben. Und ja, damit belassen wir es, weil wir wollen jetzt hier keinen Podcast über das deutsche Jugendamt machen, wo wir über einen amerikanischen Staatsbürger sprechen, der in der NFL spielt. Ich denke, dort, ja, das kann man dann, könnt ihr uns sicherlich mal drauf ansprechen, wenn ihr uns in Person seht und unbedingt über das Jugendamt sprechen wollt, dann können wir das sicherlich machen, aber ja, an der Stelle wird es hier da im Podcast weniger zu geben. So, das dazu, und ja, es ist halt, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, diese Sache 2019, das war sehr dubios, und man sagt dort im Zweifel für den Angeklagten. Kann man machen. Also ich habe mir das jetzt, diesen Vorfall, nicht mehr so genau angeschaut, weil mir einfach die Zeit auch fehlte. Aber dann könnte man natürlich, also kann man sagen, und da macht man sich das Leben einfach auch sehr einfach, man sagt, okay, er hat 2014 diesen Riesenfehler gemacht und er hat sich geändert. Und ja, jetzt hat Andy Reid ihn halt hinbekommen und alles ist super. Kann man machen. Aber auch hier, sage ich, man sollte nicht müde werden, gewisse Sachen immer zu wiederholen. Und das Problem an solchen Geschichten ist einfach, wir kennen diese Leute nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist irgendwie ein Typ, den ich aus der Schule kenne und der hat sich jetzt echt geändert und das ist jetzt echt pipapo. Das kann man natürlich nicht machen. So, und dementsprechend muss man immer wieder auch darauf hinweisen, man darf gewisse Leute einfach nicht damit, ja, davon kommen lassen, beziehungsweise man muss es einfach sagen, man darf diese Leute, den Menschen, den Leid angetan wurde, die darf man einfach nicht vergessen. Ja, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man, wenn Unrecht geschieht, eben dieses Unrecht auch benennt und aufzeigt. Meiner Meinung nach. Gut. Tobi, Micho, möchte einer von euch noch was zu den Sachen von Tyreek Hill, die nicht sportlicher Natur sind, sagen?
Vielleicht nur so viel. Sollten die Miami Dolphins vergessen haben, in diesen Monster Trade irgendwelche Sicherheiten einzubauen, und sollte der junge Mann sich nochmal irgendeine Nummer leisten, bin ich der Letzte, der auf das Cap Space und auf die Kosten guckt, die da auf die Miami Dolphins zukommen. Dann sollten sie ihn sofort und ohne Federlesen entlassen, so wie sie es damals bei dem einen Running Back auch gemacht hat.
Mr. Walton.
Ja, ja, genau, richtig. Da ist dann scheißegal, wie viel Geld das kostet. Ich finde es sowieso schon generell fragwürdig, wie mit dem Thema sportlicher Erfolg versus ethisch-moralische Einstellung in der NFL umgegangen wird. Aber dieses Thema verfolgt uns ja jetzt auch schon über die letzten Jahre. Und völlig egal. Dann will ich erst recht nicht mehr, dass der noch das Trikot der Miami Dolphins trägt und dann müssen wir den sofort entlassen. Aber
ja klar, also gut, das ist, denke ich, kein Thema, beziehungsweise keine Diskussion wert.
Das sollte kein Thema sein.
Ja, okay, es sollte keine Diskussion wert sein. Ich glaube, das ist die richtige Geschichte da, weil ich denke, da sind wir alle auf der gleichen Seite. Ich muss aber auch sagen, ich sehe jetzt nicht direkt, warum jetzt direkt was vorfallen sollte, weil eben die Sachen jetzt schon etwas in der Vergangenheit liegen. Und er kann sich geändert haben, deswegen sage ich, das ist immer schwierig, aber nichtsdestotrotz muss man darauf hinweisen. Und Micho?
Ja, ich weiß nicht, ob du Vertrag als Sport nicht schon ansiehst. Und Tobi hat gerade schon mit dem Vertrag angefangen. Vor dem ganzen Hintergrund muss man ja auch noch bedenken, ich glaube, er ist jetzt der zweitteuerste Receiver oder der zweitbeste bezahlte Receiver nach Devonta Adams. Und das ist ja genau das, was letztendlich passiert ist. Das sind die Folgen von im Prinzip von dem Devonta Adams-Vertrag, wo andere Receiver plötzlich Begehrlichkeiten wecken, sie wollen auch ein größeres Stück vom Kuchen abhaben und so weiter. Wir haben dem Ganzen jetzt nachgegeben, ne? Und da würde ich sagen, von wegen, da müssten wir jetzt uns erstmal die Vertragsdetails genau angucken, weil ich glaube, Tobi hat noch gesagt, so schlimm ist der Vertrag gar nicht, wie ich ihn ursprünglich gehalten habe, oder?
Da können wir gleich zu kommen. Er ist aber der teuerste. Wide Receiver Vertrag. Ich glaube, er ist sogar der teuerste nicht Quarterback Vertrag. Also er hat Devonta Adams da gut hinter sich gelassen. Und das, was ich gesagt habe, ist: Im ersten Jahr ist er nicht so schlimm. Das wird noch wesentlich schlimmer.
Naja, also ja, okay, dann haben wir das eine abgesagt, also abgeschlossen. Also da, wie gesagt, wenn ihr da auch zu Fragen habt, wie die ganze Situation ist, da würde uns auch gerne natürlich eure Einschätzung interessieren. Wir haben natürlich von dem einen oder anderen schon die Einschätzung gehört. Der eine oder andere hatte auch eine sehr, sehr starke Meinung zu. Was heißt sehr, sehr starke? Also eine sehr eindeutige, eine sehr, ja, doch starke Meinung, eben die auch dahin geht, warum machen die Dolphins sowas? Und das soll es dazu jetzt erstmal gewesen sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, gebt uns gerne auch eure Meinung, wie ihr euch damit fühlt. Und ja, das dazu. Ja, es hieß dann, die Dolphins haben ihm einen 4-Jahres-120-Millionen-Vertrag gegeben. Und ich denke, also damit ist er der bestbezahlteste Wide Receiver, definitiv. Aber ich denke, dieser Narrativ ist jetzt ein bisschen, die 4 Jahre, 120 Millionen, nicht 4 Millionen, 120 Jahre, sind aber auch eher ein Traumschloss. Wenn ich das jetzt in den Vertragsstrukturen, die ich mir angeschaut habe, ist das Ganze doch etwas, in Anführungsstrichen, harmloser, Tobi.
Ja, das kann man so sehen. Aufgeschlüsselt ist das Ganze nicht nach 4 Jahren, sondern nach 5 Jahren. Und richtig heftig ist das letzte Vertragsjahr 2026. 2022, und deswegen sind die Miami Dolphins ja momentan auch noch in der Verlosung drin, dass da vielleicht noch mehr kommt, ist der Vertrag absolut lächerlich. Das heißt, der kriegt 1 Million knapp Base Salary, 5,1 Millionen Signing Bonus, hat einen Cap-Hit von 6,5 Millionen knapp in 2022. Also das ist für einen Spieler mit dem sportlichen Wert von Tyreek Hill absolut lächerlich. Wird in den nächsten Jahren dann natürlich mehr. 2023 liegt er bei 31,2 Millionen. Das geht dann wieder etwas runter, weil er nur in 2023 10 Millionen Roster-Bonus kriegt. Die kriegt er in den anderen Jahren nicht. Deswegen schwankt das Geld, was er gegen den Cap zählt, immer so ein bisschen rauf und runter. Also von 6 auf 31, dann wieder auf 25, dann bei 28. Und wie gesagt, im Jahr 2026 würde er ein Grundgehalt von 43,9 Millionen Dollar verdienen und hätte einen Cap-Hit von 50 Millionen. Aber da nach Jahr 4 der gute Tyreek Hill für 5,1 Millionen Deadcap den Vertrag aufgelöst bekommen könnte, ist dieses letzte Vertragsjahr, würde ich das aus rein finanzieller Sicht jetzt nicht so entscheidend sehen, weil wird er nicht erreichen und die Miami Dolphins wären total bescheuert, wenn sie ihn nicht nach 4 Jahren den Vertrag auflösen würden. Und ich denke, damit rechnet auch Tyreek Hill. Und damit rechnet jeder, der diesen Vertrag ausgemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyreek Hill ernsthaft annimmt, dass er 2026 bei den Miami Dolphins 50 Millionen Dollar verdient.
Ja, das wäre schon wild. Und dementsprechend muss man halt das auch mal rechnen. Dementsprechend ist es ein 4-Jahres-95-Millionen-Vertrag und das letzte Jahr ist halt ein Void-Year mit den 5,1 Millionen, die aus dem Signing-Bonus generiert sind. Und das ist ein 4-Jahres- und im Durchschnitt 23,75-Millionen-Deal. So kann man das vielleicht, also ungefähr 24 Millionen pro Jahr. Also das stuft das Ganze natürlich schon mal ein bisschen runter. Wir haben jetzt die Zahlen mal zum Beispiel aus dem nächsten Jahr. Wenn man sich das anguckt, haben wir an Nummer 4 Michael Thomas 28,3 Millionen, Devonta Adams 30,5, DeAndre Hopkins 30,75 und Tyreek Hill 31,2. Also hier haben wir dann durchaus 4 Wide Receiver, die für mein Dafürhalten auch durchaus in dem Top-Tier sind. Man muss jetzt bei Michael Thomas natürlich mal ein bisschen aufpassen. Und dahinter haben wir dann das nächste Tier, das sind in der Range von 20 bis 24 Millionen. Und da sind wir dann schon noch bei so 5, 6 Spielern. Und danach kommt dann der Rest. Da muss man auch aufpassen, welche Verträge kommen in den nächsten Jahren dazu. Und dann wird es tatsächlich, ich würde wetten darauf abschließen. Ich weiß gar nicht, Justin Jefferson und Co. Dass Tyreek Hill 2024 nicht mal mehr ein Top 10 Wide Receiver ist, was die Kohle angeht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich kenne die Verträge bei den anderen jetzt leider nicht. Bei Devonta Adams, der hat im letzten Jahr 40 Millionen Cap-Hit. Auch das wird er nie im Leben sehen bei den Raiders. Das muss man einfach dann auch realistisch sehen. Und dementsprechend werden aber einige Verträge in diese Region kommen in den nächsten Jahren von Rookie-Wide-Receivern, die natürlich eingeschlagen sind, die über die Tyreek Hill-Vertrag hinausgehen. Damit ist zu rechnen. Und für mich, ich habe das gesagt, ich habe das über Devonta Adams gesagt, wäre ich bereit, für Devonta Adams 30 Millionen im Jahr zu zahlen? Ich habe dort auf Twitter gesagt, ja, weil ich glaube, es waren 5 Jahre, was habe ich denn heute mit den Millionen und den Jahren? 5 Jahre 150 Millionen. Das wäre also 30 Millionen pro Jahr. Würde ich das Devonta Adams zahlen? Das war so ein bisschen die Frage. Und wenn man das dann sich anschaut, welche Wide Receiver in den nächsten 5 Jahren dann auch bezahlt werden, dann sind ja 3 bis 5 gar nicht mal mehr so teuer, weil da wahrscheinlich andere Wide Receiver dann mehr kriegen. Natürlich, dann spielt das Alter auch eine Rolle und so weiter und so fort. Aber es ist einfach ein sehr teurer Vertrag. Ja, man gibt einem Tyreek Hill damit natürlich den aktuell best dotierten Nicht-Quarterback-Vertrag. Und ja, das dazu. Ich weiß nicht, Micho, wurde dir das vorher genau schon so mal so aufgedröselt mit dem ganzen Vertrag? Wie siehst du das jetzt auf den zweiten Blick, in dem es nämlich nicht ein 4-Jahres-120-Millionen-Vertrag ist?
Also, tatsächlich, ganz ehrlich, immer noch teuer, das liegt aber daran, ich glaube, ich würde jeden Vertrag in der Richtung treffen, dass mir einfach ich von solchen Summen kann ich nicht mal ansatzweise träumen. Also das sind für mich einfach unvorstellbare, irreale Summen und deswegen halte ich das für grundsätzlich irgendwie für sau viel. Punkt. Vielleicht wird es einfacher, wenn ich es mir irgendwann mal nicht mehr als Dollar oder sowas vorstelle, sondern als Sandkörner oder sowas, dann kann ich das Ganze vielleicht eher fassen. Dann kann ich die Höhe von so einer Sandburg oder sowas das Ganze angeben. Aber diese Millionenzahlen sind für mich quasi, ja, nicht mehr wirklich realisierbar. Also, ja, einfach nur teuer, Punkt. Einfach nur viel.
Ja, gut, ich glaube, der, ja, ich denke, ich sag mal so 99% unserer ZuhörerInnen, werden mit diesen Summen nichts anfangen können. Also es sei natürlich, wenn wir jetzt da draußen wen haben, der das so sagt, so okay, das sind für mich Peanuts, mit dem können wir uns, der, da würde ich mich gerne auch mal drüber unterhalten. Ja. aber klar, es ist schon verdammt viel Geld. Aber jetzt ist natürlich auch, jetzt haben wir über die moralische, über den privaten Tyreek Hill gesprochen. Wir haben über das Geld gesprochen. Also müssen wir am Ende auch noch über das Sportliche sprechen. Und da sprechen wir über einen Spieler, der ja unglaublich schnell ist, der in seiner NFL-Karriere jetzt 6 Jahre bei den Kansas City Chiefs gespielt hat, in 6 Jahren 6630 Yards erfangen hat. 56 Touchdowns per Reception, dazu kommen noch einige per Lauf. Und ja, das sind halt Zahlen, die sind absurd hoch. Ja, er war, glaube ich, jedes Jahr irgendwie im Pro Bowl. Er ist einfach, und ich denke, All-Pro war er auch zwischendurch. Er ist einfach von der Qualität. Ja, ist es ein Top 5, Top 3 Wide Receiver in der NFL, und es ist, ich habe es gesagt, ich habe es euch geschrieben, wir haben nach NFL Next Gen Stats jetzt die Nummer 14, die Nummer 20 und die Nummer 36 im Kader, was die Separation angeht, und wir erinnern uns alle, vor einem Jahr haben wir so hier, ja, Mike Gesicki ist ein Problem, was Separation angeht, Devante Parker ist ein Problem. So, und seitdem haben wir jetzt Jalen Waddle, wir haben Cedric Wilson und jetzt Tyreek Hill, die eben genau diese Position besetzen, die ich gerade genannt habe. Surreal, surreal, was die Dolphins gemacht haben da in dieser Offseason. Und ja, Micho, wie ist die sportliche Einordnung?
Zwiegespalten. Also, Tyreek Hill ist individuell ein Top-Receiver, ein Game-Changer, hieß es so schön. Er ist eine individuelle Waffe, die man auf verschiedene Arten einsetzen kann. Allerdings am besten aus dem Slot. So. Soweit erstmal der grundsätzliche Stand der Dinge. Wenn ich mir jetzt dann genau angucke, was wir bisher so gemacht haben, was wir bisher so haben, verstehe ich ein paar Sachen nicht. Und zwar, im Prinzip haben wir den jüngeren Tyreek Hill-Klon im letzten Jahr gedraftet mit Jalen Waddle, der im Prinzip so ähnlich einsetzbar ist, die ähnliche Qualität hat wie Tyreek Hill. Wir haben jetzt also im Prinzip Tyreek Hill mal 2 oder Jalen Waddle mal 2. Natürlich bieten sich da einige taktische Möglichkeiten. Ja? Also man kann mit 2 Slots spielen oder sowas auf jeder Seite, mit 2 Slot-Receivern und mit beiden immer wieder mal versuchen, vertikal zu gehen und so weiter. Beides sind übrigens Yards-After-Catch-Receiver. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, die kreieren größtenteils halt eben die Yards halt eben nach dem Fang. Das ist das eine. Also das wäre die, und außerdem sind halt saumäßig schnell und damit Speed Kills, und damit wird jede Defense ihre Probleme kriegen. Das ist klar. Allerdings, wenn ich allein schon mit den beiden da spiele, dann habe ich noch ein Backfield, wo ich mindestens 2 wahrscheinlich der Running Backs aufstelle, die größtenteils auch eher über die Mitte kommen. Und ein Tight End, wenn wir einen richtigen Tight End hätten, der würde normalerweise auch über die Mitte kommen. Gut, Gesicki setzen wir dann vielleicht outside hin oder sowas. Aber man merkt schon, das ballt sich alles an einem ganz bestimmten Punkt. Und das kann man machen. Das kommt vielleicht sogar den Stärken Tuas ein kleines bisschen entgegen, weil Tua halt eben auf kurze Entfernung stärker ist. Das heißt, man sagt jetzt schon so von wegen, okay, tiefe Bomben wird es mit Tua nicht unbedingt geben, die super tiefen kommen. Wir setzen mehr auf die Yards After Catch und auf ein System, wo wir, wo die gegnerische Defense nicht weiß, was sie macht. Trotz allem finde ich es immer besser, wenn man verschiedene Waffen hat, die man auch verschiedenartig einsetzen kann, anstatt das Feld im Prinzip eng zu machen. Also normalerweise würde man das Feld ja sowohl in die Breite als auch in die Länge ziehen, viele 1 gegen 1 Matchups kreieren, um dann halt eben Separation zu kreieren und den Speed ausnutzen zu können, den Receiver. Jetzt hat man es so, dass im Prinzip alles massiert auf einen bestimmten Bereich des Feldes wird, in der Regel eher zentraler, nicht ganz zentral, also nicht nur zwischen den Hashmarks, sondern etwas zentraler und vor allen Dingen innerhalb einer Range von 10 Yards. Und darauf kann sich eine Defense konzentrieren. Und wenn ich dann den Preis wiederum sehe, über den wir gleich mit Sicherheit reden werden, muss ich ganz klar sagen, verstehe ich nicht, warum man so viel ausgibt für einen ohne Zweifel guten individuellen Receiver, der meiner Meinung nach die Offense aber nicht derartig weiterbringt, wie es der Preis suggeriert. Natürlich kann man daraus was machen, aber das Gesamtkonzept erschließt sich mir noch nicht ganz, beziehungsweise halte ich nicht für ganz so erfolgsversprechend vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. So, aber individuell kann ich mir das schon vorstellen, wenn Jalen Waddle und Tyreek Hill beide auf dem Feld stehen und beide aus dem Slot heraus agieren und die Defense weiß gar nicht, wen sie zuerst covern soll. Ja, vollkommen richtig. Trotz allem habe ich da noch so meine leichten Zweifel. Da muss man einfach mal abwarten, wie es noch weitergeht. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Und deswegen bin ich auch nicht so überzeugt davon, ob wir Devante Parker wirklich traden. Weil er war tatsächlich neben Gesicki der Receiver, der halt eben die Contested Catches gewinnt. Das machen Tyreek Hill und Jalen Waddle nicht unbedingt in dem Maß. Und ich finde, sowas braucht man halt auch. Die Vielseitigkeit macht's. Und die Sorge ist halt, dass wir ein bisschen einseitiger werden. Aber ich bin halt auch dafür da, das ist meine Aufgabe hier im Dolphins Drive, zu kritisieren, das Ganze Positive rauszustellen, das werdet ihr jetzt eher machen dürfen.
Wow, wir sind also die Fanboys, jetzt uns damit sagen, ist das okay? Ja, kann ich mit umgehen. Tobi, die sportliche Einschätzung deinerseits.
Du hast rein sportlich den Herrn Hill schon richtig einsortiert. Also wenn wir Top 5 Wide Receiver der gesamten Liga sagen, dann sind wir da sicherlich auf einem guten Weg. Speedster ohne Ende. Also er nimmt zumindest Tua jegliche Form der Entschuldigung. Das heißt, für unseren Hawaiianer bedeutet die kommende Saison auf jeden Fall ein Do-or-Die hier. Wir wollten ihn evaluieren. Jetzt können wir es. Wir wollten ihm Waffen an die Hand geben. Wir wollten ihm Protection geben. Tyreek Hill ist ein Versprechen, genau das zu tun. Tyreek Hill ist mit der schnellste Spieler der gesamten Liga und wenn wir einen Speedster brauchen, if you want to go high, aim high, er ist aus rein sportlicher Sicht der optimale Fit, wenn du so einen brauchst. Aber, und das möchte ich zu Micho auch nochmal sagen, und das ist Jalen Waddle auch, das sind ja nicht nur solche Leute wie John Ross, glaube ich, den er einfach gerade, was? Den von den Bengals, den du lang schicken kannst, weil er schnell ist und sonst hat er nichts zu bieten. Du kannst ja die beiden auch noch völlig anders einsetzen. Wir haben Jalen Waddle im letzten Jahr wenig so eingesetzt, wie wir ihn entsprechend seiner Stärken eigentlich hätten einsetzen können, / müssen, weil eben die Zeit einfach schlichtweg nicht da war. Also du kannst mit denen auch was anderes machen und du musst nicht unbedingt nur langes Brot und gib ihm. Ne? Das ist ja das, was Twitter auch immer sagt, wo sich Twitter jetzt über die Miami Dolphins lustig macht, so nach dem Motto, Tua kann doch gar nicht so weit werfen, Tyreek Hill bringt denen doch gar nichts. Ich bin da guten Mutes, dass gerade unser Offensive Staff da das richtige Spielsystem raussuchen wird, dass Tyreek Hill auf jeden Fall da in der Theorie und auf dem Papier eine Bombenverstärkung ist und uns sportlich weiterbringt. Wir waren die, 27. Offense, glaube ich, letztes Jahr oder so, oder 30, also richtig, richtig mies. Und was die Dolphins da in dieser Offseason veranstaltet haben, ist, ja, es ist zumindest so, dass wir, ich denke, 10 Plätze gut machen können, wenn es darüber hinausgeht. Ob Tua jetzt der limitierende Faktor ist, wird man alles sehen. Ansonsten, naja, wir evaluieren ihn vernünftig und zumindest können wir mit dem Arsenal und mit Tyreek Hill nach der Saison sagen, ob Tua ein guter Quarterback in der NFL werden kann oder ob es das war.
Korrekt. Also, ich sag mal, wir haben ja zwischendurch letzte Saison auch über die Chiefs gesprochen und Patrick Mahomes ist natürlich ein Elite-Quarterback, gar keine Frage. Aber wir haben letzte Saison bei den Chiefs gesehen, dass auch ein Patrick Mahomes sich vom Spiel ein bisschen angepasst hat. Patrick Mahomes hat 2018, 19 und 20 über, also 9,6, 8,5 und 8,5 Average Depth of Target gehabt. Letztes Jahr ist genau das passiert, was jetzt so ein bisschen auch allgemein in der NFL passiert ist. Die Passweite ist gar nicht mehr so, also die durchschnittliche Target-Tiefe ist gar nicht mehr so groß. Ja, sie ist bei Patrick Mahomes bei 7,4 letzte Saison gewesen. Und es gibt einen Quarterback in Miami, der Tua heißt, der auch diese 7,4 hatte. Im Durchschnitt. Das muss man natürlich jetzt immer ein bisschen vorsichtiger sehen, weil was genau, wie ist die Zusammensetzung. Aber episch viele Unterschiede in der Tiefe der Targets gibt es da nicht. So, und jetzt haben die Chiefs natürlich jetzt keinen Jalen Waddle, sondern sie hatten Tyreek Hill, Mecole Hardman, sie hatten natürlich einen ähnlichen Spieler wie Mike Gesicki mit Travis Kelce, weil Travis Kelce inzwischen auch nicht mehr wirklich blockt. Ja, das muss man da einfach mal fairerweise sagen. Da gibt es aber trotzdem natürlich ein paar Unterschiede noch zu Mike Gesicki. Aber ich traue den Dolphins zu, Jalen Waddle und Tyreek Hill so einzusetzen. Und darum geht es doch. Denen so viel Raum zu bekommen, dass die beiden so viel Separation kreieren können, dass es eben nicht möglich ist, oder dass Tour in den Raum den Ball werfen kann, die haben den Speed drauf und gib ihm. Und es ist egal, ob das jetzt, ob wenn du beim 40-Yard-Touchdown 40 Yards hast oder 30 Yards after Catch. Zählt beides 6 Punkte. Just saying. Ja, und das ist halt so ein bisschen, wo ich sage, Tyreek Hill öffnet diese Offense noch weiter und gibt Tua noch mehr Möglichkeiten, auch schnell den Ball loszuwerden. Wir hoffen natürlich, dass er den Ball theoretisch nicht schneller loswerden muss, beziehungsweise nicht in diesem schnellen Raten weiter feuern muss. Er könnte es aber. Und das ist das, wo ich sage, ein Tyreek Hill, der findet überall Platz, genauso wie in Jalen Waddle. Und ja, natürlich ist es richtig, Tyreek Hill hat circa, letzte Saison hat er mehr als 50% weit, also knapp etwas mehr als 50% weit gespielt. Ja, also das ist schon ordentlich, was das angeht. Nee, Entschuldigung, 46% tatsächlich. Aber auch da ist die Zahl dann deutlich hochgegangen zum Jahr davor. Er hatte auch Jahre, wo er 60 oder fast 60% Outside gespielt hat. Und auch das Argument, ja, ohne Patrick Mahomes, pipapo. Nein, 2017 gab es keinen Patrick Mahomes, der ihm die Bälle zugeschmissen hat. 2017 hat er trotzdem 1200 Yards erzielt bei 7 Touchdowns und durch Yards per Reception von 15,8. Ja, 102 Targets, 75 Receptions. Das hat er auch so geschafft. Und da hat er 60% wide gespielt, Tyreek Hill. Also, man kann ihn auch wide einsetzen. Es wird super interessant sein, wie die Dolphins damit umgehen. Und ich bin einfach so gespannt, was Mike McDaniel aus dieser Offense, aus dieser kompletten Offense rausholt. Weil, also ich bin schon natürlich hype da drauf. Und man soll da jetzt natürlich ein bisschen Vorsicht walten lassen. First Year Head Coach. Alles gut. Aber ich habe das Gefühl, dass wir zum ersten Mal einen klaren Plan in der Offense haben seit keine Ahnung, seit Adam Gaze, kann man das sagen, seit Adam Gaze? Aber auch da war es halt, wir hatten Jay Cutler. So, also, ich hoffe, natürlich hoffen wir alle, dass Tour es packt, aber es ist jetzt die Möglichkeit natürlich für Tour zu zeigen, dass er auf, dass er eben genau das kann, was alle gesagt haben, dass er akkurat werfen kann, eine hohe Completion Rate hat, dass er eben in gewisse Fußstapfen zeigen kann, ja. Und um es mit Fußballworten zu sagen, Tour, zeig der Welt, dass du besser bist als Jimmy Garoppolo. Ja? So, das ist ja sowieso, so, das würde ja reichen. Einfach ein paar Prozent besser als Jimmy G und du ziehst den Super Bowl ein. Gerade mit dem, was wir gerade da bauen. Und ich weiß, dass ich da besser, dass ich das sehr positiv sehe. Für uns sind wir ein ganz klarer Playoff-Contender. Einfach aus der, wir haben uns in der Defense personell nicht verschlechtert. So, das ist Fakt. Wir haben natürlich einen defensive-minded Headcoach verloren, der eine Defense genial aufgebaut hat. Wir haben aber den Defensive-Staff zum Großteil behalten. Jetzt zeigt sich natürlich, wird dieses Team in der Defense besser, schlechter auf deinem Level bleiben? Das ist eine Frage. Aber das, was in der Offense passiert ist, ja, das, was in der Offense, wie wir uns da verbessert haben, wie ich auch glaube, dass wir von dem Head Coach, von dem Coaching Staff deutlich besser sind, das stimmt mich verhalten positiv. Ja, das wirklich sagt mir, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir haben letzte Saison 9-8 gestanden und für mich sind das aktuell 2 Siege vermutlich mehr. Ja, das muss man auch schauen. Natürlich, der Schedule ist deutlich schwerer und die AFC ist ein ganz anderes Pflaster als die NFC. Die NFC ist absolut, ja, wenn du da in die Playoffs willst, herzlichen Glückwunsch. Da kann jeder in die Playoffs kommen aktuell. Also es gibt kein Team in der NFC, was ich direkt canceln würde. Vielleicht die Falcons. Entschuldigung, liebe Falcons-Fans. Ich hab euch lieb. Ich mag die deutschen Falcons-Community. Ich mag den Fanclub. Richtig geile Typen. Grüße gehen raus. Okay, da würde ich vielleicht sagen, schwierig. Aber ich wüsste nicht, welches die Eagles sehen für mich aus einmal fast aus wie ein sicheres Playoff-Team. Die Eagles. Die würden in der AFC, glaube ich, gar keine Rolle spielen. Also mal ein bisschen auch kein Disrespect gegen die Eagles. Vom Gefühl her, was ich so einfach mal jetzt ohne Vorbereitung raushauen, einmal einen Hottag raushauen. Ja, und das ist halt, da gibt es so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Und das stimmt mich verhalten positiv. So, ich denke, jetzt haben wir zumindest auch sportlich über Tyreek Hill und was das für eine Dolphins-Offense bedeuten kann, gesprochen. Und Michael, du darfst natürlich jetzt auch weiter noch reagieren.
Nur ganz kurz. Aber ich glaube, da sind wir uns doch jetzt alle einig. Playoffs sollen dieses Jahr sein. Und damit steht Mike McDaniel auch direkt unter Druck. Tua sowieso. Also wir hatten es ja auch, da war Tobi ja nicht da, als wir die Folge gemacht haben, wo wir über unsere Free Agents gesprochen haben. Da haben wir gesagt, von wegen, es kommt drauf an, wie wir das Ganze sehen. Die Franchise sieht es anscheinend so ähnlich wie du. Das heißt von wegen, okay, jetzt machen wir es, jetzt investieren wir richtig. Und das heißt aber auch, wir direkt von Anfang an, das erste Jahr ist nicht kein Eingewöhnungsjahr, das erste Jahr nicht vorsichtig, sondern im ersten Jahr wollen wir in die Playoffs. Direkt jetzt im ersten Jahr mit Mike McDaniel. In die Playoffs und vielleicht sogar einen möglichst tiefen Playoff-Run. Also das sowieso, wenn wir die Playoffs erreichen, also ich sag mal so, bis in die Divisional Round sollten wir schon kommen. Also nicht one and done sein. Das setze ich so dieses Jahr nach der Free Agency, gerade nach dieser Verpflichtung, mit dem, was wir dafür aufgegeben haben, setze ich das jetzt voraus. Ich weiß nicht, seht ihr das nicht ähnlich?
Tobi?
Man sollte es vermuten, dass zumindest, und da gehe ich auf jeden Fall hundertprozentig mit dem Mitrico, also das ist gerade offensiv, das beste Roster, was die Miami Dolphins seit Jahren auf den Platz stellen könnten, in der Theorie. Also das ist zu dem, was da teilweise auch im ersten Jahr unter Flores auf dem Platz gestanden hat, der im ersten Jahr unter Gaze wahrscheinlich auch, ein ein Quantensprung an Potenzial und Leistungsfähigkeit. Also das ist aus rein sportlicher Sicht gesehen Wahnsinn. Natürlich ist die AFC eng, aber wenn wir mal, wieso sollen wir nicht über den AFC East Division Titel sprechen? Also dieser Trade zeigt ganz deutlich an, dass das Ziel sein soll, sich mit den Bills zu messen. Die Patriots hatten jetzt nicht gerade die beste Offseason. Die Jets sind noch nicht so weit, dass sie da in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, konkurrenzfähig mithalten könnten. Ich sehe uns ganz klar mit den Bills näher dran als letztes Jahr um den AFC East Division Titel kämpfen. Und wenn wir die Division holen, sind wir in den Playoffs.
Ja, also, wie sehe ich jetzt die Sache rund? Natürlich. Playoffs wären geil. Keine Frage. Aber ich habe gerade, das ist so ein bisschen die Bremse, die ich drücke. Wir haben einen Rookie-Headcoach. Da muss man trotzdem immer noch einen gewissen Welpenschutz natürlich da an den Tag legen. Und es wäre, natürlich wäre es schon ein bisschen enttäuschend. Aber ich würde deswegen Mike McDaniel nicht anzählen. Ja, es gibt genug Gründe, warum was nicht klappen kann. Und ich werde auch nächstes Jahr, wenn es nicht geklappt hat, vermutlich eher einer dieser Personen sein, die Mike McDaniel noch die Hand von Arsch gehalten hat. Vermutlich. Ich weiß nicht, wie das Jahr laufen wird, aber es kann passieren. Und nicht, dass ihr es dann sagt, boah, Rico, hier, ich habe es euch jetzt schon gesagt. Ja, ich habe es euch jetzt schon gesagt, es kann dazu kommen. So, das dazu. Und wir haben aber auch da, ich sag mal, auf Quarterback, gibt es für die nächste Saison eine klare Exit-Strategie, wenn man das so bezeichnen möchte. Wir haben 2 First-Round-Picks nächstes Jahr. Das heißt, wenn im Draft irgendwas möglich sein sollte, kann man im Draft reagieren. Ansonsten kann man schauen, was für ein Veteran-Quarterback zur Verfügung steht. Vielleicht kostet Carson Wentz dann nur noch einen Third-Round-Pick. Man weiß es nicht. Ja, aber ja, also vielleicht gibt es da eine andere Möglichkeit, ne, die diese Saison noch nicht gab. Muss man sich dann genau anschauen. Aber ja, da würde ich mir dann Gedanken drum machen. Aktuell bin ich, wie gesagt, vor allem positiv gestimmt. Ich würde mir, die Playoffs scheinen für mich realistisch, ja. Auch wenn es in der AFC ein Pool an, ich sag mal, 10-12 Teams gibt, die um die Playoffs mitspielen irgendwie. Und nur irgendwie 3-4 Stück, die, wo man sagt, da, dieses Jahr vermutlich nicht. Also Texans, Jets, sind so die Teams, wo ich sagen Jaguars. Würde, in der AFC.
Jaguars.
Stimmt, Jaguars.
Patriots.
Wieso Jaguars? Ja,
Patriots würde ich jetzt schon nicht mehr ausschließen, weil Patriots sind irgendwie immer. Also würde ich jetzt per se erstmal nicht ausschließen wollen. Wenn. Weil du. Wir kennen alle die Patriots, das ist ja das Problem. Ja. Und dementsprechend. Aber vom Rest ist es so, ich Steelers, sehr, sehr schwierig. Aber ansonsten?
Ja, Moment, die haben immerhin mit Trubisky.
Stimmt. Ja, sind also Playoff-Contender.
Ja, wollte ich gerade sagen. Automatisch.
Weil Mitch Trubisky diesen Quarterback-Stat hat, dass er kaum Spiele verliert. Bei den Browns muss man vielleicht drauf schauen. Ich hoffe, dass dass der Schauwurz noch verknackt wird. Es ist ja noch was aufgetaucht. Wir wollen hier nicht darüber reden, aber die Browns sind ein bisschen, muss man schauen, wenn sich das alles klärt, wie lange der Schauwurz gesperrt werden sollte. Und ansonsten ist der Rest kann Attacke machen. Das ist wild. Also, man nimmt sich natürlich auch in der AFC allgemein nachher selber die Siege weg. Ja, aber. Also ich sehe da durchaus viele Möglichkeiten, dass die Dolphins eine größere Rolle spielen, beziehungsweise von Anfang an eine größere Rolle spielen. Das in jedem Fall. Das, ja. Also so würde ich das beschreiben, Micho. Also ja, ich nehme mir jetzt schon mal den Hinterausgang, habe ich mir schon freigehalten, was die Kritik am Ende der Saison angeht, wenn es dann doch nicht so kommt. Aber ja.
Ja klar, Gründe kann es immer geben dafür und sei es Verletzungspech oder so, aber mal ganz klar, vom Coaching her, auch bei einem Rookie, Coach. Muss man doch ganz klar sagen, ja, so, und damit gehen wir jetzt in die Playoffs, wir gehen all in. Wie gesagt, bei dem, was wir für Tyreek Hill aufgegeben haben, die andere Möglichkeit ist, dass Mike McDaniel das gar nicht wusste, dass ihm das vor die Nase gesetzt worden ist, was bitter wäre. Das würde dann dafür sprechen, dass Greer einfach nur verzweifelt ist und irgendwie versucht, seinen Job zu retten. Was halt auch kein gutes was auch kein guter Hinweis wäre. Aber ich will jetzt mal Benefit of the Doubt, will ich jetzt einfach mal hingehen und sagen, nee, das war so abgesprochen. Mike McDaniel hat einen klaren Plan, den ich jetzt so nicht gesehen habe. Weiß, wie er die Schwierigkeiten, die ich angesprochen habe, ausmerzt, aber dann sind die Playoffs Pflicht. So. Weil ansonsten hat es nicht funktioniert. Und wenn etwas nicht funktioniert für den Preis, den wir da aufgegeben haben, denn, das sage ich auch ganz klar, ich glaube tatsächlich, dass wir für die Draftpicks, die wir aufgegeben haben, mehrere Spieler bekommen hätten, die das Team weitergebracht hätten. Vielleicht keiner von denen individuell so stark wie Tyreek Hill. Ich glaube aber, insgesamt gesehen, wäre das Team halt deutlich stärker gewesen. Und das ist das, was ich an dem Trade letztendlich kritisieren muss.
Naja, also das ist für mich so ein bisschen, ja, ich denke, aus der Dolphins Vergangenheit kann man sagen, dass die Sachen durchaus gut investiert sind, sportlich gesehen, weil, ja, du kannst natürlich jetzt auch nur Igbinoghene nennen oder Austin Jackson, Spielverpflichtungen wie Kyle Van Noy, die uns halt alle sehr viel Geld gekostet haben, aber im Endeffekt null oder wenig Effekt, positiven Effekt in der Franchise hatten. Dementsprechend, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, was man nachher wirklich aus den Assets hat, die man hat. Und ja, Tobi.
Du kannst es ganz einfach mathematisch runterbrechen und den Trade Value berechnen. Und dann kannst du dir die Frage stellen, ob Tyreek Hill diesen Pick wert ist. Ich habe das in der Dolphins Community heute Nacht mal durchgerechnet. Es gibt ja diese Draft Trade Value Chart, die sich irgendjemand ausgedacht hat, die an ein altes System von Jimmy Jackson, dem ehemaligen Head Coach in der NFL angelegt ist. Der hat das mal so aufgestellt, wo für die einzelnen Draftpicks Punkte vergeben werden. Dabei muss man wissen, 2023er Picks werden mit 50% des ursprünglichen Werts in diese Berechnung mit reingenommen. Und da ist man ungefähr bei, wenn man die Picks zusammenzählt in diesem Wert, die Dolphins abgegeben haben, diesjähriger Pick 11. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, ist Tyreek Hill einen 11. Pick dieses Jahr wert, vom sportlichen Value her, oder nicht? Das ist der reine Draft-Value-Aspekt. Und generell ist es ja eher so, dass man sagt, 50% der Draft-Picks, wenn man dabei liegt oder wenn die einschlagen, ist das gut, ist das okay? Wir kennen alle unser letztes Jahr. Das war ein sehr gutes Jahr, was die Picks angeht. Da sollte man eigentlich dann erwarten, dass das nächste Jahr vielleicht nicht so gut werden würde. Pick 29 ist jetzt auch nicht so derjenige Pick, wo man groß noch wählen könnte. Da muss man auf das Board reagieren. Und wir haben noch einen Drittrunden-Pick, wo wir Value rausziehen können und wo wir wahrscheinlich so das ein oder andere kleine Need haben. Wir wären sonst in den Draft Best Player Available gegangen und ich sehe das jetzt nicht so kritisch und aus dem Aspekt nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört. Weil aus meiner Sicht, und da unterscheiden wir uns ein bisschen, Tyreek Hill vom rein sportlichen her eine absolut krasse Verstärkung ist und eben diesen Value, den er da von dem Value-Chart her generieren müsste, auch generieren kann. Also da gehe ich ganz klar von aus, dass das den Wert widerspiegelt. Von daher sehe ich das gar nicht so kritisch. Eben auch, wie Rico sagt, dass wir nächstes Jahr ja noch Möglichkeiten haben. Die Spieler sind alle noch da. Und wir haben nächstes Jahr die Möglichkeit, wie gesagt, entweder uns gefällt Malik Willis, um mal einen Namen zu nennen, wenn er nicht Nee, Quatsch, der ist dieses Jahr, ne? Malik Willis ist dieses Jahr schon im Draft als
Korrekt. Quarterback, ne?
Ja. Ja. Ja, dann habe ich mich da wie heißt denn der vom nächsten Jahr? Da gibt's ja auch so ein, zwei, wo man sagt, dass die im nächsten Jahr stärker sein könnten als die diesjährige Quarterback-Klasse, dass man sich da vielleicht überlegt, ob man sich da bedient oder eben, dass einer der Veteran-Quarterbacks der Liga, die entweder nicht einschlagen oder eben in irgendeiner Art und Weise verfügbar wären mit mindestens zwei First-Round-Picks, die Dolphins einsetzen könnten, durchaus auch es in der Lage wären, da den Kader zu verstärken. Was mich in erster Linie interessieren würde in dem Zusammenhang, vielleicht müssen wir das gar nicht, weil der Quarterback der Baltimore Ravens, er hat ja auch eine Florida-Vergangenheit, Ross fand ihn immer schon toll und bla bla bla. Ich glaube, bei dem läuft zwar nach dieser Saison der Vertrag aus und noch hat er ihn nicht verlängert. Also,
ja, aber bitte nicht.
Naja, gut, nö. Aber ne, er wäre verfügbar, sagen wir es mal so.
Ja, schön, es sind viele. Oh nee. Immer hast du so Horrormärchen auf Lager.
Ja, ne? Das ist so der mir als erstes einfällt, von dem ich weiß, dass bei dem 2023 der Free Agent wird, wenn er den Vertrag nicht verlängert.
Wenn ich heute Nacht Albträume kriege, bist du das schuld, Tobi.
Bitteschön. Da haben wir nämlich noch einen besseren Läufer, der auch hin und wieder immer irgendwas werfen kann.
Ja, gut. Kurz zu der Draftklasse 2023, Bryce Young, Quarterback Alabama, CJ Stroud, Quarterback Ohio State, Spencer Rattler, Quarterback South Carolina, sind so die drei Top-Geschichten. Spencer Rattler ist natürlich nach dem wilden Jahr jetzt, muss man mal schauen, wie er bei den Gamecocks aus South Carolina zurechtkommt. Das sind so die drei, die man da aktuell ganz oben in der Verlosung hat und sicherlich wird es da den einen oder anderen geben, der doch noch nach oben kommt. Das kann man, denke ich, definitiv sagen, das nur dazu. Wunderbar. Gut, dann haben wir, glaube ich, soweit die ganzen Geschichten abgewickelt und alles, was alles, was dazu wichtig ist, gesagt. Es gibt auch, glaube ich, aktuell keine weiteren News mehr zu den Miami Dolphins.
Sollen wir auf Gerüchte eingehen?
Du meinst über Devante Parker oder was?
Nee, ich meine nicht Devante Parker, ich meine eventuell einen in Anführungszeichen prominenten Zugang. Ich habe da so einige Dinge gelesen.
Ja, gut, aber dadurch, dass sich da jetzt gerade wenig tut. Also wir können natürlich über den Honey Badger noch sprechen. Wenn du unbedingt drüber reden willst, dann sprich
jetzt. Naja, wir sollten zumindest in einem Satz erwähnen, nicht, dass sie ihn jetzt eine halbe Stunde, nachdem wir den Podcast aufnehmen, verpflichten, dass angeblich die Miami Dolphins auch an Safety Tyrann Mathieu interessiert sind, der ja zusammen mit Tyreek Hill bei den Kansas City Chiefs gespielt hat. Aber das kann ich mir nur beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das finanziell da noch reingepresst kriegen und das wäre wirklich völliger Wahnsinn dann mit Holland, mit Mathieu, mit Jones, mit Howard und mit dem anderen Jones in der Secondary und mit Nick Needham da an den Start zu gehen, das wäre wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen auch wahnsinnig teuer.
Das, das stimmt. Ja, schauen wir mal, ob da wirklich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie was bei ist, aber ja, muss man sich dann halt wirklich nochmal anschauen, in der nächsten Woche vielleicht.
Ja, müssen wir nächste Woche drüber sprechen, wenn er dann hier ist.
Korrekt, wäre auf jeden Fall wild. Ich würde es vielleicht gar nicht verstehen, weil wir doch, ich sag mal, JC Tretter wäre vielleicht noch interessanter jetzt für uns, weil er das Team vermutlich noch deutlich besser machen würde, als es jetzt ein Honey Badger machen würde. Aber darüber können wir uns ja dann in den nächsten Wochen noch unterhalten. Und ich meine, gut, es wird dieses Jahr aller Voraussicht nach wieder den großen den großen Mock-Draft geben mit den ganzen Fanclubs und Podcasts und so weiter und so fort. Ja, da werden wir tatsächlich so ganz ungewohnt, jetzt gar keine Picks mehr zu haben, so ungefähr. Die Dolphins haben das wenigste Draftkapital der NFL aktuell in diesem Draft. Das ist ein bisschen verrückt, weil ich meine, wir hatten jetzt 2 Jahre, wo wir eigentlich fast immer auf 1 waren und jetzt sind wir auf 32. F the Picks, ja, wie man bei den Rams so schön gesagt hat. Und gut. So, gibt es noch was, worüber ihr beiden jetzt sprechen möchtet? So sprecht jetzt oder schweiget bis nächste Woche.
Nö.
Wunderbar. Dann möchte ich sagen, dass es mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht hat. Es war eine wirklich, fand ich schöne Folge, auch über die ganzen Dinge, die wir gesprochen haben, fand ich wichtig und auch richtig. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Lasst uns doch mal eure Meinung hören. Was sagt ihr bis zu der bisherigen Free Agency? Was sagt ihr zu den einzelnen Verpflichtungen? Und wie fühlt ihr euch bei der Tyreek Hill-Geschichte? Lasst uns das gerne hören. Und wenn ihr uns supporten wollt, wie ja die Dolphins ihre Spieler mit Geld supporten, dann könnt ihr das monetär tun. Ja, das geht natürlich über Patreon ab 2,50 € im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Und dafür unterstützt ihr uns. Und das finden wir sehr dankenswert und bedanken uns bei allen Patreon-Supporter. Darüber hinaus könnt ihr natürlich sagen, nee, habe ich gar keine Lust drauf. Auch das finden wir vollkommen okay. Ihr könnt uns auch so supporten, indem ihr uns einfach überall da abonniert, wo es Podcasts gibt, uns ein Review hinterlasst bei zum Beispiel Apple Podcasts oder auch bei Spotify, wo es ja inzwischen auch eine Sternebewertung gibt. Wir freuen uns über jede Bewertung. Danke dafür an all die Bewertungen, die da bisher reingegangen sind. Es ist wirklich schön, einfach zu wissen, dass euch das so gefällt und dass ihr das so wertschätzt. Dafür einfach mal Dankeschön. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.